In der großen und in der kleinen Politik sollte es doch eigentlich mehr um die Sache gehen, um Inhalte, um Strategien und um die wirklich wichtigen Entscheidungen.
Doch immer häufiger hört man von Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten von Politikern, die bei Konferenzen und Konsultationen berücksichtigt werden sollten. Werden Politikerinnen und Politiker immer impulsgesteuerter oder warum ist das so wichtig?
Wir schauen heute in der Nahbetrachtung auf die Auswirkungen von Politikerpersönlichkeiten mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Und bei diesem Thema ganz besonders wichtig, Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Von Donald Trump wird ja gesagt, man müsse sich als Gesprächspartner ganz besonders auf ihn einstellen. Olaf Scholz wiederum galt als unnahbar und Christian Lindner sowie Robert Habeck hielt man vor allen Dingen ihre dicken Egos vor. Wie kommt es, dass man sich trotz extrem wichtiger politischer Fragen mit sowas überhaupt beschäftigen muss? Frage geht an die Diplompsychologin. MC, schieß los.
Also zum einen muss man sich damit beschäftigen, weil wenn ganz viele Leute sagen, es hat irgendwie Auswirkungen, dann meinen natürlich auch alle anderen, oh, jetzt müssen wir da genau hinschauen. Und der zweite Grund ist noch viel simpler. Sowas lässt sich viel einfacher beschreiben. Also Persönlichkeiten, große Egos, besonders schüchtern, zurückhaltend, humorlos, durchsetzungsstark, dominant. Das sind alles Attribute, die sich viel einfacher beschreiben lassen als komplizierte Zollabkommen, außenpolitische Verwicklungen oder alle Probleme der Haushaltskonsolidierung. Ist also einfacher.
Da muss man natürlich fragen, ist es für die Bürgerinnen und Bürger zu komplex und zu kompliziert oder gelingt es der Politik einfach nicht, die Inhalte vernünftig zu vermitteln?
Das ist eine Wechselwirkung aus beidem. Man hat ja doch viele Untersuchungen in Deutschland auch dazu gemacht, zur Politikersprache und hat im Großen und Ganzen festgestellt, dass sie doch näher an Habermas als an der Bild-Zeitung ist. Und man kann zu beiden stehen, wie man möchte. Habermas, ein extrem berühmter und extrem wichtiger Lebender Philosoph. Die Mehrheit der extrem wichtigen Philosophen ist ja oft schon in der Vergangenheit angesiedelt. Habermas lebt also noch und man kann auch zur Bild-Zeitung stehen, wie man möchte. Aber insgesamt ist es, glaube ich, klar, dass Botschaften, die einfacher vermittelt werden, auch leichter eine Einstellung hervorrufen können. Mag ich, finde ich gut, finde ich blöd, möchte ich mich noch mit beschäftigen, habe ich noch Fragen zu. Wenn ich schon beim ersten Satz aussteige, weil ich völlig abgehängt bin als Bürgerin oder Bürger, dann bleibt natürlich auch das Verständnis komplett auf der Strecke.
Jetzt geht es bei einer Podcast-Folge zum Thema Politikerpersönlichkeiten natürlich nicht ohne Gerd Schröder. Der hat ja mal diesen wunderbaren Satz gesagt, ich brauche zum Regieren nur Bild, Bams, Glotze. Also Bams ist die Bild am Sonntag. Also er brauche nur Bild, Bild am Sonntag und Glotze. Jetzt ist inzwischen, denke ich, auch Social Media ordentlich dazu gekommen. Ist das etwas, was die Wirkung auf die Persönlichkeiten von Politikern ja zum Guten oder zum Negativen lenkt?
Also die Wirkung von Persönlichkeiten tritt weiter hervor, weil es einfach mehr Videomaterial gibt. Also ich kann die Persönlichkeit eines Menschen natürlich besser erkennen, wenn ich ihn im Bild sehe, wenn er spricht, wenn ich Gestik und Mimik beobachten kann, als wenn ich bloß eine Rede von jemandem lese. Das ist vollkommen klar. Und damit geraten die Personen auch stärker in den Mittelpunkt. Und wir neigen dazu, und das ist tatsächlich ein psychologischer Fehler, Menschen zu schnell einzuordnen und zu sagen, da verhält sich jemand in eine gewisse Weise, äußert sich vielleicht nicht gerade so klug oder ist sehr temperamentvoll oder dominant. Und im Ergebnis neigen wir dann dazu, sehr schnell zu urteilen. Und das natürlich umso schneller, wenn es sich um Videomaterial handelt. Also insofern alles das, was wir in sozialen Medien als Videomaterial an den Mann und an die Frau bringen, führt eigentlich dazu, von den Inhalten, ich mache meine steile These auf, abzulenken.
Also ich habe mal in einem Kölner Café diesen Satz vom Nebentisch aufgeschnappt, da sagte eine Frau zu ihrer Freundin, nee, der Wählisch nicht, der guckt immer so komisch, ja. Ist das ein hartes Kriterium, jemanden nicht zu wählen, weil er immer so komisch guckt? Oder das müsste doch eigentlich auch Politikerinnen und Politiker komplett desillusionieren, die ja immer meinen, sie werden gewählt wegen ihrer eloquenten Sacharbeit und am Ende geht's nur darum, wie jemand guckt?
Also es gibt tatsächlich immer noch Politikerinnen und Politiker, die glauben, dass ihre elaborierten Forderungen und ihre wichtigen Ausarbeitungen zu verschiedenen politischen Themen Auswirkungen auf das Wählerverhalten haben. Das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Also wir wissen, dass Stimmungen eine große Rolle spielen, die Wirkung von Personen, manchmal auch einfach die Tagesform oder die Themen, die Wählerinnen und Wähler bewegen. Ganz genau wissen wir es nicht, aber wir wissen zumindest ganz sicher, und das kann jeder an seinem Bekanntenkreis validieren, dass fast alle Wählerinnen und Wähler nicht die Parteiprogramme vorher nebeneinander auf den Küchentisch legen und sich daraus das Beste raussuchen. Das dürfte ein extrem seltener Fall sein. So, Kurve zurück. Diese Art von Auseinandersetzung findet also relativ selten statt. Und unser Gehirn funktioniert folgendermaßen: Wenn es sich um Entscheidungen handelt, die extrem komplex sind, wo es extrem viele Informationen gibt. Also wenn ich jetzt hier mir eine Kommunalwahl angucke, wo es viele Wahlkreise gibt, wo es städteweit oder landkreisweite Listen gibt, wo es Leute gibt, von denen ich vielleicht noch nie gehört habe, die sehe ich plötzlich auf Plakaten. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Fülle von Informationen. Und im Ergebnis streckt unser Gehirn dann irgendwann die Waffen und sagt dann nicht, ich will nicht mehr, sondern dann werden fachfremde Kriterien, wie zum Beispiel guckt komisch oder kommt aus dem gleichen Ort wie ich oder hat einen ähnlichen Beruf wie ich, in irgendeiner Weise herbeigezogen, ohne dass unser Gehirn warnt, okay, Vorsicht, ich bin jetzt hier auf nicht ganz sachgerechtem Gleis unterwegs. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang und gerade angesichts der Informationsflut im Zusammenhang mit Wahlkämpfen, ein psychologisch völlig verständlich.
Jetzt ist natürlich die Frage, das sollten wir vielleicht hier an dieser Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch verraten. MC hat ja früher auch selber Wahlkampf gemacht als Kommunalpolitikerin und vor allen Dingen aber coacht sie auch Politikerinnen und Politiker für das Bürgergespräch. Musst du denn jetzt mit dieser These überhaupt noch coachen oder reicht es nicht, wenn du denen sagst, Hauptsache sie haben genügend Kugelschreiber, Fähnchen und Luftballons dabei, wenn es an den Parteistand geht in der Innenstadt?
Also diese kleinen Geschenke haben recht wenig Auswirkungen. Also ich rate immer davon, möglichst wenig auch zu machen. Also man kann eigentlich auch vollkommen darauf verzichten, weil diejenigen Wählerinnen und Wähler, für die das in irgendeiner Form relevant ist, gehen entweder nicht zur Wahl oder haben bereits eine Wahlentscheidung zugunsten einer Partei getroffen. Also so diese klassischen Jäger- und Sammlerwählerinnen und Wähler sind eigentlich keine Zielgruppe für die inhaltliche Überzeugung. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Bürgergespräch deswegen eine große Rolle spielt, weil das oft die einzige Chance ist für Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt einen persönlichen Eindruck irgendwo zu hinterlassen. Und wir wissen ganz genau, der persönliche Eindruck ist das Stärkste, was wir irgendwie bieten können. Wir können auch so viele Plakate machen und schlaue Pressemitteilungen schreiben und im Fernsehen auftreten. Alles wird überlagert durch ein persönliches Gespräch und durch einen persönlichen Eindruck. Deswegen sind gerade in Wahlkreiswahlen, also wenn es um eine Landtagskandidatur geht oder auch vor allem Kommunalwahlen, gerade diese Gespräche besonders wichtig, weil dann natürlich auch jemand auch einen persönlichen Eindruck sich machen kann. Und was wir in der Spitzenpolitik erleben, ist ja der andere Fall. Wir glauben, einen persönlichen Eindruck von jemandem zu haben, weil wir diese Person oft im Video oder im Fernsehen oder in anderen Konstellationen sehen und weil viel darüber gesprochen wird. Also wenn man jetzt hier sich die aktuelle Weltspitzenpolitik anguckt, ich gehe mal ganz weit rum, ne? Macron, Putin, Trump, Friedrich Merz. Man glaubt ja, die irgendwie zu kennen, weil man sie schon ganz oft gesehen hat und weil auch gerade ihre Persönlichkeitseigenschaften schon beschrieben worden sind und angeblich auch große Auswirkungen auf ihr Entscheidungsverhalten haben. Und das ist dann wieder der spannende Punkt. Entscheiden diese Personen nach der Sache, weil sie sich was gut überlegt haben, weil sie ein Konzept haben, weil sie eine Strategie haben? Oder entscheiden sie danach, wie man das auch aus dem Alltag kennt, gefällt einem einer? Kommt man mit jemandem gut zurecht? Zum Beispiel wird erzählt von der Freundschaft zwischen Gerd Schröder und Putin, dass die auf einem ganz, ganz simplen Aspekt beruht. Also es hat damals Leyendecker vom Spiegel erzählt, der da unbestritten sehr nah dran war als Redakteur im Hauptstadtbüro. Der hat gesagt, die beiden haben sich deswegen so gut verstanden, verstehen sich auch heute noch offensichtlich recht gut, weil sie beide aufgrund ihres Hintergrundes extrem schlecht Englisch sprachen. Schröder hat auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und über den Englischunterricht damals will man vielleicht auch, dem kann man nicht zu hoch bewerten. Auf der anderen Seite, Putin spricht sehr gut Deutsch, aber wie wir wissen, der englischen Sprache nicht so mächtig wie andere, die auf dem internationalen Parkett unterwegs sind. Und es soll sich so zugetragen haben, dass sie sich während der internationalen Konferenzen oft in der Kaffeeecke getroffen haben, weil sie beide sich auf Deutsch verständigen konnten, mit den anderen so der Smalltalk über dem Gebäckstück einfach schlicht nicht möglich war. Also könnte man.
Das heißt, die funktionieren im Endeffekt genauso wie Wählerinnen und Wähler. Also je nach persönlicher Sympathie und Gemeinsamkeit.
Genau. Also erstmal sind es ganz normale Menschen, die sich auch nicht frei machen können von jemandem. Ich schätze jemanden besonders oder mich stößt jemand ab in seiner Art. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in der zweiten Amtszeit von Trump erleben, dass man sehr stark über seine erratischen Entscheidungsweisen, über auch sein Verhalten in Pressekonferenzen oder in der Öffentlichkeit spricht. Man kann sich das ja stundenlang angucken, jeden Tag praktisch. Und dass man, glaube ich, auch realistischerweise davon ausgehen kann, dass diese Persönlichkeitseigenschaften, sein großes Temperament, seine Überzeugtheit von sich, ich wage hier mal eine Ferndiagnose und ich glaube, ich bin in guter Gesellschaft, dass diese Persönlichkeitseigenschaften, und ich mache die These steil, zu viel Einfluss auf sein Entscheidungsverhalten und auf seine Politik haben und er nicht in der Lage ist, da mal zurückzutreten und zu sagen, hey, was ist denn jetzt besonders gut für das, was ich gerade persönlich vorhabe, was ich für mein Land für gut halte und quasi nicht über seine Schuhspitzen hinweg gucken kann.
Aber das ist ja dann genau das, wo du sagst, das entspricht den Eigenschaften des normalen Durchschnittswählers.
Und ich erwarte eben von Menschen, die viel Verantwortung tragen, das betrifft jetzt nicht nur Politikerinnen und Politiker, es gibt ja auch in Unternehmen und in großen Organisationen Menschen, die viel Verantwortung haben, dass sie in der Lage sind, sich selber da ein Stück weit zurückzunehmen und über die Schuhspitzen hinweg gucken zu können. Auch das ist übrigens eine Persönlichkeitseigenschaft. In der Psychologie sprechen wir da vom gemeinschaftsförderlichen Machtstreben. Das klingt ein bisschen sperrig, bedeutet aber, dass es jemand, der sagt, ich möchte mein Team weiterbringen. Das kann bis hin zu einer ganzen Nation sein oder die einen das eigene Unternehmen oder der eigene Unternehmensteil. Und ich bin ein Teil davon und ich bin in der Lage, mich selber zurückzunehmen, wenn ich sage, Mensch, da gibt es Sachen, die jemand anders besser kann. Und ich bin auch in der Lage, alle, die mit mir arbeiten, zu fördern. Dieses gemeinschaftsförderliche Machtstreben ist zumindest in der deutschen Politik wenig verbreitet, international, zumindest unter den Spitzenpolitikern auch wenig. Das führt eben dazu, dass da Persönlichkeiten nach vorne kommen, die diesen Unterschied, dieses sich selber zurücknehmen oder sich selber auf der anderen Seite aber auch so wichtig machen, um Interessen zu vertreten, aber nicht um sich selbst zu vertreten, das kriegen viele nicht hin.
Jetzt in dem Ort, wo ich hier wohne, gibt es demnächst Kommunalwahlen. Jetzt muss ich zugeben, ich bin kommunalpolitisch eine ziemliche Lusche. Ich könnte also jetzt nicht sagen, was da so die drängenden Probleme im Augenblick sind. Und ich würde jetzt theoretisch oder wahrscheinlich auch praktisch so vorgehen, dass ich sage, okay, wer ist der oder die Kandidatin oder der Kandidat der Partei, der ich normalerweise nahestehe? Denjenigen schaue ich mir dann entsprechend an und wenn er es jetzt nicht komplett versemmelt, falls ich mal in persönlichen Kontakt mit ihm komme, dann ist er für mich gewählt. Ist das repräsentativ oder bin ich da einfach ein bisschen doof unterwegs?
Nein, das hat überhaupt nichts mit Naivität zu tun. Also man darf Wählerinnen und Wähler nicht für dumm halten, nur weil sie sich nicht von morgens bis abends mit Politik und den Feinheiten der Kommunalpolitik in Kleinstädten beschäftigen.
Ach, das hast du jetzt aber nett gesagt.
Das sage ich auch immer Politikerinnen und Politikern. Politisches Interesse ist verteilt, wie anderes Interesse auch, wie Interesse an Sportarten, an Interessensgebieten, an Technik, an was auch immer. Und es gibt eben Menschen, die sagen, boah, das finde ich wahnsinnig spannend. Es gibt Menschen, die sagen, ich gehe regelmäßig zur Wahl, was ich persönlich auch schätze. Aber ich möchte mich darauf nicht 4 Wochen lang vorbereiten. Und das ist völlig in Ordnung. Und wenn eben Politikerinnen und Politiker diese wahre Politik, diese Idee, ihre Person als Kandidaten an den Mann und an die Frau bringen wollen, dann müssen sie das berücksichtigen. Das ist oft ein Fehlschluss, den ich auch in allen Parteien eigentlich erlebt habe. Die denken ja, alle anderen würden sich so intensiv mit Politik beschäftigen wie sie selbst. Das ist einfach auch zeitlich schon mal falsch.
Dann sind die wahrscheinlich alle sehr enttäuscht, wenn die da mal in echten Bürgerkontakt kommen.
Ja, also so ganz neben der Kappe sind die dann auch nicht, aber sie steigen in der Regel.
Aber ein bisschen.
Ja,
ein bisschen.
Genau, also sie wissen das schon, sie setzen es aber nicht um. Also ich erlebe oft den Fehler, dass in Bürgergesprächen viel zu hoch eingestiegen wird. Also dass jeder sofort alle Namen aller Neubaugebiete im Ort kennt und aller kaputten Brücken und auch noch aller Turnhallen, die in irgendeinem schwierigen Zustand sind. Wenn man aber damit selber nichts zu tun hat, dann kennt man das einfach nicht. Und da sind Politikerinnen und Politiker zu ungeduldig oft mit Bürgerinnen und Bürgern, weil sie, und du hast gerade die Kommunalwahl erlebt, gerade im ehrenamtlichen Bereich in der Kommune Schule ein unglaubliches Ausmaß an privater Zeit da rein investieren und natürlich so ein bisschen auch die Erwartung haben, dass das irgendwie wiederkommt. Aber du hast ja, wenn du mit Politikerinnen und Politikern arbeitest, gehst ja noch viel härter mit ihnen ins Gericht, indem du sie in eine Riege mit Wasch- und Spülmittel stellst.
Ja, genau. Ich sage denen immer, sie sind wie ein Waschmittel oder stellen sich einfach vor, sie wären Waschmittel. Ja, sie haben bestimmte Produkteigenschaften, die sie haben. Also was weiß ich, wäscht besonders sauber bei 20 Grad oder was auch immer. Und dann haben sie entsprechende Marktanteile, den sie halten und ausbauen wollen. Und sie haben, genau wie eine politische Partei, Stammkunden und Laufkundschaft. Und wenn man dann anfängt, über sich selber als Produkt zu denken, auch wenn es im ersten Moment schwerfällt, dann kommt man viel leichter in die Kommunikation rein, welche Eigenschaften werden denn von meiner Zielgruppe, von meinen Kundinnen und Kunden, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, entsprechend gewünscht. Und was da natürlich immer ganz weit vorne steht, das ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Also fragt man Wählerinnen und Wähler, was ist ihnen bei der Politik besonders wichtig, dann sagen die Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
So, das, und da gibt es auch noch Gewissenhaftigkeit, also Ordentlichkeit, ja, Zielstrebigkeit.
Ich habe nicht gesagt, dass es alles ist. Ja, aber das wird somit als erstes genannt. Und wenn man dann aber mal nachfragt und sagt, woran erkennen Sie denn, ob jemand besonders vertrauenswürdig ist oder integer oder seine Glaubwürdigkeit, dann muss man feststellen, dass die Politikerinnen und Politiker in der Regel häufiger genannt werden, denen es gelingt, ihre komplexen Sachverhalte mit einfachen Mitteln, ich rede jetzt nicht über Populismus, ja, sondern ich rede über einfache Mittel und Wege zu vermitteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil viele Politikerinnen und Politiker, das können Sie bei den Fernsehdebatten auf Bundesebene, können Sie das natürlich nachvollziehen, die verstehen unter Bürgerdialog einen Politikermonolog. Ja, das beginnt in der Länge der Antworten, in dem Ausweichen bei den Antworten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu entwickeln. Und dann frage ich mich natürlich, woran machen wir denn Politiker fest? Und dann stellen wir fest, dass diejenigen, die besonders bekannt sind, auch besondere Merkmale haben. Ja, das kann bei Boris Johnson, kann das die wirre Frisur sein, bei Donald Trump die orangefarbene Haut und eine rote Krawatte, bei Sarah Wagenknecht ist es diese Rosa-Luxemburg-Frisur, bei Frau Reichenegg sind es die Tattoos. Also es gibt immer, bei Frau Baerbock ist es die Stimme, an der man sie sofort raushört. Also es gibt ja immer so Einzelmerkmale, wo man sagen kann, daran kann ich jetzt sozusagen Nutella von Waschmittel wunderbar unterscheiden.
Und diese einzelnen Merkmale sind, alles was du gerade genannt hast, hat vielleicht bis auf Sarah Wagenknecht und Rosa Luxemburg fast nichts mit ihren Inhalten zu tun. Also die könnten jetzt, wenn man deine Personenbeschreibung jetzt isoliert betrachtet, für jede politische Richtung stehen. Also vielleicht, wie gesagt, außer ne, Sarah Wagenknecht wäre dann ein Sonderfall, weil Rosa Luxemburg ja auch für eine bestimmte Politik steht, die anderen aber nicht. Und das ist ein Stück weit riskant, zu sagen, ich löse die inhaltliche Ausrichtung, die diese Politikerinnen und Politiker repräsentieren, von ihrem Markenzeichen oder von ihrem Erkennungszeichen. Und das halte ich für unter Marketing-Gesichtspunkten nicht für so wahnsinnig klug. Negativ ist das mal passiert bei Christian Lindner, der mit seinem Porsche assoziiert worden ist. Das haben viele abgelehnt und gesagt, hier, wir wollen keinen Porsche-fahrenden Politiker, weil damit auch eine bestimmte Abgehobenheit symbolisiert wird. Aber da gibt es ja wenigstens eine Kongruenz zwischen dem Symbol und den politischen Ausrichtungen.
Ja, man könnte auch sagen, wenn er doch tief in sich drin ein Porsche-Fahrer ist, dann ist es doch auch fair, das uns zu zeigen, weil dann wissen wir ja auch, was wir kriegen. Also what you see is what you get.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage des politischen Interesses und dem, was man sich von Leuten gut merken kann. Wir beide sind sicherlich da Leute, die dann direkt erstmal fragen, was verbindet er oder sie denn damit? Ja, was sind die politische Forderungen? Was ist denn das Ziel für Deutschland? Was ist die Idee dahinter? Und viele andere. Und ich habe dafür volles Verständnis. Sie sagen, ich nehme an diesem Staat politisch teil, indem ich regelmäßig zur Wahl gehe. Und damit ist dann auch mal gut. Und ich verfolge oberflächlich Politiknachrichten. Und da können solche Sachen eben dann auch wahlentscheidend sein. Man sagt, ich möchte unbedingt jemanden, der diese Art von Wohlstand, vielleicht auch von Männlichkeit symbolisiert oder eben gerade nicht. Und damit müssen Politikerinnen und Politiker dann auch leben, dass diese Verkürztheit, die einfach zwingend stattfindet aufgrund der Flut an Informationen, das gehört einfach dazu.
Ich muss nur sagen, ich bin heilfroh, dass noch keiner von den Politikern bei mir im Coaching war, der oder die dann gesagt hat, ja, die Leute sagen immer, ich gucke so komisch, wie soll ich denn mal nicht komisch gucken? Ja, sondern da haben wir natürlich schon über Inhalte gesprochen, über Struktur, wie vermitteln wir das, wie ist die Einwandbehandlung, Wie muss ich argumentieren, wenn ich jetzt beispielsweise bei einem Unternehmen zu Gast bin? Wie muss ich auf einer Bürgerversammlung argumentieren für mein Thema? Da gibt es natürlich dann auch schon entsprechende riesige Unterschiede.
Also das Wichtige ist auch, dass Persönlichkeit Einfluss auf das Verhalten hat und zwar nicht zu knapp. Also ich habe ja vorhin auch mal gesagt, ne, also eigentlich müsste man von Entscheidern erwarten, dass sie da ein bisschen zurücktreten können, aber auch die können nicht raus aus ihrer Haut. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch benutzen, denn Persönlichkeit ist auch ein Prädiktor für Verhalten. Also ich kann, wenn ich eine Persönlichkeit erkannt habe, Klammer auf richtig erkannt habe, Klammer zu, kann ich Entscheidungsverhalten vorhersagen. Das haben wir sehr intensiv diskutiert zu Beginn des Ukraine-Krieges. Da haben viele im Fernsehen gesagt, ja, wir können ja Putin nicht hinter den Kopf gucken. Und dann saß ich vor dem Bildschirm und habe gesagt, doch, das kann man durchaus. Auch zu dem Zeitpunkt, Putin hatte bereits eine lange Zeit regiert, als der Krieg ausbrach. Es gab mittlerweile auch psychologische Fachliteratur dazu, zu seiner Persönlichkeit.
Aber das ist doch alles Ferndiagnose. Ist das nicht unseriös?
Nein, das ist durchaus nicht unseriös. Du hast recht. Also man kann jetzt nicht aus 3 Videoschnipseln ein Psychogramm erstellen. Das sollte man auch nicht tun. Auf der anderen Seite ist die Fernzuschreibung von Persönlichkeitsstrukturen, wenn man eine adäquate Datenlage hat, also wenn jemand schon viele Jahre im Amt ist, viele Reden gehalten hat, es Videomaterial gibt, durchaus möglich und auch valide. Also gibt es mittlerweile eingeführte Instrumente. Also Professor Winter aus den USA hat unglaublich viel dazu gemacht, sowohl zu russischen Präsidenten als auch zu amerikanischen Präsidenten, hochspannend zu lesen und auch sehr valide. Und daraus kann man natürlich auch jetzt nach leider einigen Jahren Ukraine-Krieg, wissen wir auch, wie Putin sich in bestimmten Bereichen verhält. Da ist wenig Überraschendes dran. Also der Mann ist nicht erratisch in seinem Verhalten, sondern dieses Schwarz-Weiß-Denken, das Kämpferische, dass Gegner untergehen müssen, das kann man schon, wenn man das möchte, daran erkennen, wie über seinen Lieblingssport Judo auf seiner eigenen Homepage des Kremls berichtet. Also schon da gibt es sehr, sehr starke Anzeichen dafür. Also du hast vollkommen recht.
Das ist ganz witzig. Es gab vor einiger Zeit in der FAZ, das müsste man jetzt nochmal googeln, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es über das Golfspiel von Donald Trump einen sehr ausführlichen Artikel und ich habe mir gedacht, was soll mich das interessieren? Aber der Autor, ich habe ihn jetzt echt nicht zur Hand, ich wusste nicht, dass wir jetzt drauf kommen werden, aber der Autor, das fand ich faszinierend. Also ich spiele kein Golf, aber der hat anhand des Golfspiels von Donald Trump erläutern können, was das für ein Charakter ist und wie er im Job seine Entscheidungen trifft. Und das waren wirklich sehr erhellende Momente, das entsprechend zu lesen.
Tatsächlich.
Also ein bisschen zum Betrug. Ja, also er hat ja auch, das gibt's ja jetzt auch Videomaterial, wie ein Caddy von ihm einfach losläuft und einen Ball präsentiert, beziehungsweise platziert, damit Trump von dort weiterspielen kann. Niemand wusste, wo der wirkliche Ball hingeschlagen wurde. Ja, zum Beispiel. Also es ist ein Charakterzug für jemanden, der ein Land führt, letztlich.
Ja, in der Persönlichkeitspsychologie spricht das für eine sehr geringe charakterliche Integrität.
Oder ist er nicht doch wieder dadurch glaubwürdiger, weil er dann halt, wir schummeln ja auch hier und da mal, dass man sagt, ja gut, der ist halt einer von uns. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in seiner Klientel dann auch wieder dazu führt, dass sie ihn besser akzeptieren.
Also sind jetzt 2 Sachen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, durch die selektive Wahrnehmung neige ich immer dazu, alles, was an Informationen reinkommt, so zu interpretieren, dass es zu dem passt, was ich vorher an persönlicher Einstellung habe. Wenn ich jetzt Trump-Fan bin, dann wird mir auch das sympathisch und nahbar erscheinen. Das ist einfach so und das wird sich auch nicht ändern. Der zweite Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist, dass eben eine Schummelei, die nicht witzig gemeint ist, sondern die einfach dazu führen soll, andere zu übervorteilen. Also, dass er einen kleinen Wettbewerb gewinnt oder besser dasteht als seine Clubkollegen oder was auch immer, dass das tatsächlich auch symptomatisch sein kann. Jetzt kommt aber deine Warnung mit der Ferndiagnose immer. Das kann man nicht aus einem Ereignis rauslesen. Also bei Putin ist das mit der Sportart Judo gemacht worden. Wie er über Judo spricht, über die Sportart Judo, ist unglaublich bezeichnend, weil eben da dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieser extreme Unterschied im Wettbewerb, der betrachtet Außenpolitik als Wettkampf, also nicht als diplomatischen Wettbewerb guter Ideen, sondern als Wettkampf, das ich auch sehr stark unterscheide von der europäischen Sicht auf Außenpolitik. Und um die Kurve da wieder zu fahren, wenn ich ganz viele solcher Informationen habe, wie Verhalten im Sport, Sicht auf verschiedene Themen, die nichts mit Politik zu tun haben, dann kann sich daraus, wenn man das wirklich gut macht, ein rundes Bild ergeben. Und dann kann man eben auch auf bestimmte Persönlichkeitseigenschaften sehr valide schließen. Das geht also durchaus. Ich brauche halt eine größere Datenlage und muss da auch analytisch sehr sauber vorgehen.
Jetzt sollen Politikerinnen und Politiker, so sagt man es ja in der Regel, auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Jetzt, je nachdem, wie man seinen Job machen muss, kann man ja auch nicht immer Vorbild sein. Ist das auch letztlich ungerecht, weil wir sozusagen eine ethische Projektion auf die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter packen?
Also das sezierende Politikerbild, das alles auseinandergenommen wird von, weiß ich nicht, Verhalten gegenüber den Kindern, die mal bei einem öffentlichen Termin mit waren, bis hin zu Verhalten den Partnerinnen oder der Partner gegenüber oder unsauberen Äußerungen in der Pressekonferenz nach einer durchverhandelten Nacht. Das, ich sag mal so, diese Goldwagen-Methodik, die ist nicht gut und die ist auch nicht gesund. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon erwarten, dass Menschen, die ein Land repräsentieren und das auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie das auch verantwortungsbewusst tun. Und aus psychologischer Sicht, man kann sein Verhalten kontrollieren. Und das tun ja auch viele Politikerinnen und Politiker, die sich ganz genau überlegen. Wir haben ja als Beispiel auch in einer unserer Folgen Macron gehabt, der sicherlich jeden Handgriff, jede Falte seiner Anzughose vorher geplant hat, dass diese Selbstinszenierungen auch Teil des politischen Alltags sind. Das heißt, ich kann mich nicht immer dann rausreden, wenn es mir gerade passt, sondern habe ich mich ein bisschen hängen lassen, dann sage ich, ich bin ja auch menschlich und auf der anderen Seite möchte ich bitte in allen Punkten auch noch Vorbild sein. Also das Bild, was nach außen abgegeben wird, muss konsistent sein. Ich erlebe aber auf der anderen Seite auch immer mal wieder eine größere Angst von Politikerinnen und Politikern, das nicht zu tun, das nicht anzuziehen, diese Themen nicht anzusprechen, weil was könnte dann einer sagen? Also ich habe nie so viel Angst erlebt wie unter Politikerinnen und Politikern und als Psychologin ist man ja schon auch mit Patientinnen und Patienten gelegentlich vertraut. Und da ist die Angst unter Politikerinnen und Politikern, etwas Falsches zu sagen, sich falsch zu verhalten, in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form vorgeführt zu werden, bei sehr vielen extrem hoch. Das ist uns auch gemessen worden.
Definitiv. Wir haben jetzt hier ungefähr mit unserem Podcast, mit dieser Folge, so 25 Minuten gemacht. Das ist jetzt etwas, wo ich gerne etwas leichte Kost gewissermaßen einstreuen möchte. Und zwar möchte ich, dass wir uns hier in Deutschland mal mit Markus Söder beschäftigen. Komisch, immer wenn ich Markus Söder sage, kommt so ein Tusch. Markus, da kommt nichts. Söder, kommt auch nichts. Markus Söder, kommt wieder dieser Tusch. Keine Ahnung, wo der herkommt.
Das ist diese Inszenierung von
ihm. Das ist diese Inszenierung. Also Markus Söder trägt Bart. So, das ist Ihnen sicherlich aufgefallen. Und irgendwann mal hat er in einer Sommerpause, war es glaube ich, oder kurz vorm Urlaub, hat er sich im Bart stehen lassen und hat dann seine Community gefragt, wie sie denn diesen Bart findet. Und das war dann so etwas, wo ich mir sage, das ist jetzt nicht so unbedingt der Content, den ich von Herrn Söder auf Social Media erwarte. Und dann ist er ja letztlich, fehlt da nicht einer? Stimmt, da war er wieder. Markus Söder. So, also von diesem Herrn aus Bayern, ich muss jetzt hier diesen blöden Tusch vermeiden. Also von ihm haben wir dann erfahren, dass er sich etwas mehr dem Social Media zuwendet. Und nun ist er gewissermaßen Food-Influencer geworden. Also wir haben diesen Hashtag Söder isst. Das war natürlich ein Kracher, als er wegen Magen-Darm in Indien ein paar Termine absagen musste. Das gab, ich will jetzt hier nicht so wiedergeben, aber Sie haben sicherlich die Anti-Hashtags zu Söder isst, haben Sie sicherlich jetzt im Kopf. Und genau das hat dann sozusagen auch Social Media bestimmt. Und da frage ich mich natürlich, interessiert es uns wirklich, ob ein bayerischer Ministerpräsident jetzt eine Brezel gegessen hat, ja oder nein?
Also auf der einen Seite, es gab schon immer Boulevard. Ja, also selbst wenn es noch keine gedruckte Zeitung gab, gab es Boulevard, es gab Gossip, es gab Klatsch und Tratsch und das hat die Leute immer mehr interessiert, wer mit wem, wie lange, wie oft gegessen hat, als andere Dinge, ne, als die Hardcore-Politik. So, also das Interesse und die Neugierde, der Voyeurismus gegenüber Menschen, die berühmt sind, den gab es schon immer.
Aber dieser bayerische Ministerpräsident macht es ja sehr schlau, denn er scheint ja zu vermitteln, dass er ein ganz normales Essverhalten habe. Also selbst Friedrich Merz hat es ja schon kopiert, indem er da einen Burger gebissen hat. Und wir alle meinen ja immer so ein bisschen schlechtes Gewissen zu haben, weil wir uns beim Essverhalten nicht ganz so korrekt verhalten, wie es von Teilen der Gesellschaft gerne so gewünscht wird. Ist das etwas, wo man sagen kann, da bietet dieser junge Mann aus Bayern eine gewisse ja, ein gewisses Identifikationspotenzial.
Naja, er wird sicherlich nicht Influencer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit seinem Ernährungsverhalten. Er macht darüber.
Ja, aber man weiß ja, die Bayern essen halt gerne deftig und Söder steht dazu.
Er macht, genau, das ist es nämlich. Er macht mit seinem Essen Politik. Ich könnte noch nicht mal sagen, was der Mann wirklich gerne isst. Abgesehen davon interessiert es mich in dem konkreten Fall noch wirklich nicht.
Ja gut, wir wissen, dass er auf den in der Maas auf dem Oktoberfest kein Bier drin hat, sondern Cola Light. Das ist offiziell bekannt.
Ja, weil man als Politiker mit Alkohol in der Öffentlichkeit generell vorsichtig sein sollte. Aber sein Essverhalten und diese Ernährungs-Hashtags, die haben zwei simple Gründe. Der eine Grund ist der super simpelste von allen. Es fliegt. Ja, also es ist ein Test gewesen. Ist das Content, der irgendwie ankommt? Er wird geklickt, also wird es weitergemacht. Und das zweite ist, damit transportiert er sein konservatives Image, seine Liebe zu Bayern, seine Liebe zu bayerischem Essen und solche Geschichten. Das ist einfach Politik, was er auf dem Teller hat.
Oder muss er als sogenannter Landesvater nicht da auch etwas volkstümlicher rüberkommen, wie jetzt ein Bundesminister beispielsweise oder ein Kanzler sogar?
Also er muss es natürlich schon, aber Fisch- und Köder-Problem, ja. Also er muss ein Gefühl haben für seine Wählerinnen und Wähler und da sieht er nicht gut aus. Also wenn man sich die anderen Landeseltern, ich glaube Bayern hatte nur Landesväter in den vergangenen Jahrzehnten, die letzten Landesväter in Bayern anguckt, die haben alle viel bessere Ergebnisse eingefahren. Also er macht darüber Politik, er verkauft sich mit diesen Instrumenten.
Oder ist es der letzte verzweifelte Versuch, es dann wenigstens darüber zu schaffen?
Also er muss, alles zünden. Geben, weil er geriert sich ja als auch jemand, der es jetzt wirklich kann. Und seine Zahlen im Vergleich zu seinen Vorgängern sind definitiv weder in den Umfragen noch in den Wahlergebnissen wirklich überzeugend. Jetzt kann er sagen, okay, sind in irgendeiner Form schwierigere Zeiten. So der Klassiker der Politiker-Ausreden, es liegt alles nur an der ungewöhnlichen Wählerstruktur. Zitat von Reinhard May aus dem Lied Wahlabend. Das, was Söder da eben versucht, ist die Generierung von Wählerstimmen. Es gelingt nicht, er generiert Klicks und er generiert Aufmerksamkeit in dieser Blase. Wie sich das mittel- und langfristig auszahlt, muss man erstmal gucken. Aber es ist einfach ein politisches Marketinginstrument. Nicht sein persönlicher Ausdruck, sich mit Kochen und Essen und Zubereitungsformen auseinandersetzen zu wollen.
Trägt damit dazu bei, dass andere Politikerinnen und Politiker dann ebenfalls trivialer werden in ihrer Außenwirkung oder in ihrer Persönlichkeit?
Ja, Politikerinnen und Politiker haben durchaus gemerkt, dass ihr Content über Haushaltskonsolidierung, Rentenkasse und auch Infrastrukturmaßnahmen nicht Social Media fähig ist. Ja, die saufen einfach reihenweise ab. Es wird nicht geklickt, es interessiert keinen. Die Texte der Memes und Kacheln kann kein Mensch vorlesen, weil sie einfach völlig unverständlich sind. Und da gibt's halt nur Mitleidslikes dafür. Die heißen übrigens wirklich so. Das heißt, diese Verflachung, die wir feststellen, die unzweifelhaft stattfindet, hat schlicht was damit zu tun, dass der andere Kram halt nicht läuft.
So, ich denke, jetzt machen wir damit mal Schluss mit Markus Söder und wenden uns wieder ernsteren Themen zu. MC, ich habe das eben kurz angesprochen, macht ja auch diese Schulungen für Kommunal- und Landespolitiker im Sinne von, wie verhalte ich mich beim Bürgerkontakt? Jetzt erklär uns doch mal bitte, mach mal diese Schatulle der geheimnisvollen politischen Kommunikation an dieser Stelle mal auf. Was muss denn ein gut gecoachter Politiker auf politischer Seite machen, um beim kurzen Bürgerkontakt, also Länge, Gesprächsthemen und so weiter, was muss er machen, um bei einem Bürger, einem Wähler einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass er da seine Stimme dann auch anschließend bekommt?
Was tatsächlich zur Stimmabgabe führt, also die Glaskugel, die ist bei mir auch noch ein bisschen leicht getrübt.
Habe ich da zu dick aufgetragen?
Da ist ein bisschen zu dick aufgetragen, aber ich kann zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
Na wunderbar.
Dass dieser Kontakt positiv in Erinnerung bleibt, vielleicht man sogar darüber spricht und sagt, Mensch, guck mal, wen ich heute getroffen habe. Aus meiner Sicht sind das drei Aspekte. Das eine ist wenig sprechen, viel zuhören. Denn wenn Bürgerinnen und Bürger was von Politikern hören wollen, müssen sie nur ihr Smartphone anmachen. Da müssen sie auf gar keinen zugehen. Sie müssen den Kanal umdrehen. Also zuhören, Sympathie zeigen, und zwar echte Sympathie. Auch das kann man trainieren. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch der, ein Vertrauen aufzubauen in einem kurzen Gespräch. Also dass man weder das Blau vom Himmel runter verspricht, noch sagt, was alles mal wieder nicht geht und vor allem das eigene Sendungsbewusstsein runterdrehen. Wenn ich das sage, wirkt das immer ein bisschen grotesk, weil ich hier gerade sitze, um zu erzählen.
insofern, MC sendet.
Genau, MC sendet, aber ich habe ja auch keine Bürgerinnen und Bürger sitzen. Also der direkte Kontakt soll von Respekt, Zuhören und Sympathie getragen sein. Und viele Politikerinnen und Politiker, egal welcher Couleur, sagen, ja, aber ich muss aber doch noch meine konservativen Werte, meine Themen Klimaschutz, meine Lieblingsthemen hier vor Ort unterbringen. Nein, das müssen sie nicht. Wählerinnen und Wähler, noch keiner ist dumm gestorben. Wenn die was wissen wollen, dann fragen die. Dann kommen die ganz konkret, ich habe das selbst erlebt, und sagen, Mensch, ich bin jetzt zu Ihnen gekommen, ich habe eine ganz konkrete Frage zu meiner Situation hier am Ort, im Beruf, im privaten Kontext, im Ehrenamt, und das möchte ich jetzt gerne wissen. Wenn man denen den Raum dafür gibt, dann kommen die selber.
Also ich sage dann zum Beispiel auch, vermeiden Sie auf jeden Fall solche Floskeln wie, ja, ich nehme das mal mit, ja, sondern dass man, ja, MC hat gerade ein ziemlich saures Gesicht gemacht, ja, also damit können Sie hektoliterweise Whisky Sour sozusagen herstellen mit dem Gesicht, was ich hier gerade gesehen habe.
Boah,
nein, was ist, aber ich nehme das mal mit, ja. So, sondern entscheidend ist, dass man sagt, okay, das ist ein wichtiger Punkt, dafür ist bei uns das und das, der und der zuständig, mit dem spreche ich, geben Sie mir Ihre Kontaktdaten, einer meiner Mitarbeiter oder ich selber, wir werden uns bei Ihnen melden. Und das dann auch tatsächlich tun, weil das spricht sich rum, dass da tatsächlich jemand etwas nicht nur, ja, ich nehme das mal mit, genommen hat, sondern dass da tatsächlich was passiert ist.
Dass mit dem tatsächlich was passieren und dann muss ich ein bisschen Wasser in den berühmten Wein gießen.
Auch ja, also jetzt nicht, dass jemand sagt, ich bin gegen die Umgehungsstraße und ich rufe den Bürger dann zwei Tage später an und sage, übrigens, ich habe mit dem zuständigen Gremium gesprochen, Umgehungsstraße gibt's nicht mehr. Nein, das natürlich nicht, aber dass man schon sieht, dass man dort etwas angestoßen hat. Also soweit gehst du doch wohl mit, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Politikerinnen und Politiker, und das ist eine echte Aufgabe, Politik muss sehr viel schneller werden. Das hat auch zu den Glaubwürdigkeitsverlusten geführt, indem man sagt, ich nehme das mit und wir kümmern uns darum. Und es gibt ja auch schon die Planung dieser Straße seit 2015. Und dann ist natürlich jeder Bürger, sagt man, seid ihr eigentlich irre. Ja? Also das kann 10, 20, 30 Jahre gehen. Und dann kann man das auch nur noch in der Satire-Sendung im Fernsehen verwenden.
Ja, aber es kann auch manchmal auch an den Bürgern selbst liegen, dass es 30 Jahre dauert oder 20. Wenn die da und Bürgerinitiativen gründen und dagegen sind.
Es gibt ganz viele Gründe, dagegen zu sein. Ängstliche Politiker, lange Planungszyklen, was alles schiefgehen kann. Aber für mich ist eine Hauptaufgabe von Politik auf allen Ebenen, schwer Gas zu geben. Ja, und das ist auch das, was Politik dann wieder attraktiv macht. Das war schön, wir haben was beschlossen, das wird auch umgesetzt. Es werden falsche Entscheidungen dabei sein. Da dürfen wir uns wirklich keine Illusionen machen. Aber immer das Gefühl zu haben, alles dauert ewig und nichts geht voran. Das lähmt ein Land und das führt auch zu diesem schlechten Vorbild, als die Politikerinnen und Politiker wahrgenommen werden. Das heißt, ich würde als erstes sagen, macht's mal zügiger und in bestimmten Bereichen sehen wir auch, dass es durchaus schnell geht, wenn irgendwie Not am Mann ist und da muss sich unglaublich viel tun.
Gegen Ende möchte ich, da ist mir persönlich was wichtig, und zwar, ich habe ja auch gelegentlich Kommunalpolitiker, die im Mandat sind und die sich dann, und diese Seminare finden dann ausschließlich samstags oder sonntags statt, also da, wo alle Menschen Freizeit haben. Das sind alles Menschen, die voll im Beruf sind, die in ihrer Freizeit oder weitestgehend voll im Beruf sind, die in ihrer Freizeit Kommunalpolitik machen, die sich da wirklich reinhängen für Kita-Plätze, für verkehrsberuhigte Zonen, für Parkplätze vorm Einkaufscenter und so weiter. Also das, was tatsächlich an Politik in Deutschland für uns so im Alltag so wichtig ist. Und ich habe noch niemals, habe ich da jemanden sitzen gehabt, die gesagt haben, ja, jetzt Samstag können wir vielleicht nicht doch eine Stunde früher Schluss machen oder so, sondern das waren eher immer diejenigen, die gesagt haben, können wir nicht noch eine Stunde länger machen, wir haben da noch was und wir haben da noch was. Also ich treffe da auf sehr, sehr engagierte Menschen und die kriegen halt nur immer das ab, was uns in der Bundespolitik gerade querschießt. Und da würde ich Sie einfach bitten, sollten jetzt in Ihrem Bundesland demnächst Kommunalwahlen anstehen, lassen Sie das mal so ein bisschen in Ihre Überlegungen einfließen. Auch ich selber habe ja eben gesagt, ich bin kommunalpolitisch eine Lusche, also bis zum Wahltermin ist noch ein bisschen hin in Nordrhein-Westfalen. Ich kann mir also noch ein paar Themen anlesen und vielleicht machen Sie das auch und vielleicht werde ich meine geplante Wahlentscheidung korrigieren, aber Hauptsache ist, wir gehen wählen und wir machen das Kommunale vielleicht dann auch wirklich von dem Kommunalen abhängig und nicht von dem, was uns generell so querläuft in Deutschland, weil die es dann hier vor Ort machen, die können nichts dafür. über War ich jetzt so pathetisch?
Nein, völlig richtig. Ich tue noch eins drauf. Über 99% der Politik in Deutschland wird ehrenamtlich gemacht. Dass man im Fernsehen natürlich überwiegend Bundespolitiker sieht, hat einfach mit der höheren Entscheidungsmacht zu tun und mit der Vielfältigkeit der Themen. Aber alles das, und egal wo Sie uns jetzt hören, gucken Sie mal aus dem Fenster. Und ich wette mit Ihnen, und wir können die Wette auch gerne einlösen, dass Sie vielleicht ohne es zu wissen, 5 bis 10, alleine nur indem Sie aus Ihrem Fenster schauen, 5 bis 10 kommunalpolitische Entscheidungen und ihre Auswirkungen sehen. Das kann eine Parkbank sein, eine Gestaltung einer Kreuzung, eine Bushaltestelle, dass da überhaupt eine ist, hat was mit Leuten im Ehrenamt zu tun, die gesagt haben, das gibt, wenn sie gerade Auto fahren, gucken sie auf die Schilder, was da steht. Ein Krankenhaus, ein Schwimmbad, das fällt alles nicht vom Himmel. Das ist alles das Ergebnis von ehrenamtlicher Arbeit, wo Menschen Sachen angestoßen haben, weiterentwickelt haben, sich darum kümmern, dass es das überhaupt noch gibt. Das ist ganz wichtig, dass das, was wir im Alltag erleben, viel genau damit zu tun hat.
Und das machen Sie alles noch, obwohl Sie am Wahlkampfstand beschimpft werden für die Bundespolitik, wo Sie gar nichts dafür können unter Umständen. Politiker sind also nicht nur spannend durch politische Forderungen, sondern vor allen Dingen auch, wie alle Menschen, durch ihr echtes und natürliches Verhalten. Ich denke, da haben wir in dieser Folge etwas zu beitragen können.
Das macht sie nahbar, das macht sie menschlich oder eben, wie wir auch bei den Beispielen aus der Weltpolitik gesehen haben, vielleicht auch mal labil oder irrational. Es gibt also alles. Es bleibt spannend, was die öffentliche Meinung weiter in Politikern zu sehen glaubt. Und ich glaube, wir haben Ihnen da ein paar Anregungen gegeben, was man alles dort sehen kann.
Und wenn Sie jetzt angeregt wurden, dann schreiben Sie uns unter podcast@nahbetrachtung.de. Das landet sowohl bei MC als auch bei mir im Postfach. podcast@nahbetrachtung.de. Denken Sie dran, diese Folge zu liken, den Podcast zu abonnieren und den Ihren Freunden weiterzuempfehlen. Das war's an dieser Stelle mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.